herzlich willkommen zu Werbung. Ihr habt gewünscht, wir liefern. Online-Unternehmerinnen-Kickoff am 24. Januar 2026. Neun Expertinnen aus den Bereichen Steuern, Praxismanagement, Digitalisierung, Liquidität, Personal, Implantologie, Effizienz, Benchmarking und Finanzen. Neunmal unternehmerischer Input für dein Unternehmen, Zahnarztpraxis, für dein neues Geschäftsjahr. 6 Fortbildungspunkte, 0 Minuten Reisezeit und das Ganze für 129 Euro. Eine gute Investition in dich als Unternehmerin, in den Erfolg deiner Praxis, in ruhigeres Arbeiten, entspannteres Heimkommen. Anmeldung unter www.zahnärztinnen-netzwerk.com. Sei dabei, gönn dir und deiner Praxis diesen Tag. Zu einer neuen Podcast-Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Mein Name ist Claudia Huhn, ich bin die Gründerin und Inhaberin des Zahnärztinnen- und Ärztinnen-Netzwerks. Und heute habe ich mir eine Mitarbeiterin der ersten Stunde eingeladen. Welcher ersten Stunde, das erzähle ich gleich noch. Bei mir im Podcast Julia Hogan, Expertin für Digitalisierung und Finanzen bei uns im Zahnärztinnen-Netzwerk. Und außerdem, und jetzt kommen wir schon der Sache, über die wir sprechen wollen, viel näher, Head of Partnerships bei Nelly Solutions und dort tatsächlich, ne, Jules, so darf ich dich ja im Podcast jetzt nennen, fast eine Mitarbeiterin der ersten Stunde. Und ich würde denken, vermutlich gibt es noch viel mehr zu dir zu sagen, Julia. Erstens, schön, dass du da bist. Und zweitens, magst du mal deine Vorstellung von mir durch das noch ergänzen, was für dich einfach noch wichtig ist?
Genau, ganz richtig, was du erzählst. Ich leite die Partnerschaftsabteilung bei Nelly Solutions. Und in dieser Rolle bin ich tatsächlich auch für alle unsere Marketing-Events verantwortlich. Also alles, was wir offline und online gestalten, sämtliche Messeauftritte, Online-Webinare, aber auch unsere informellen Afterworks und Get-togethers laufen auch bei mir mit zusammen. Und ja, ich bin eine der wenigen Personen bei Nelly, die nicht selber in den Praxen gearbeitet hat. Das ist aber gar nicht schlimm. Stattdessen bin ich eine von denen, die einen ganz klassischen betriebswirtschaftlichen Hintergrund hat. Das heißt, ich habe Marketing und Management ursprünglich studiert und vor meiner Zeit bei Nelly viel Erfahrung in Beratungen und auch bei Banken gesammelt, was natürlich dazu passt, dass Nelly mittlerweile auch als Finanzanbieter sehr stark am Markt ist.
Ich hatte ja dich als Mitarbeiterin der ersten Stunde mit vorgestellt. Ihr sagt, glaube ich, Mitarbeiterin der Series A. Magst du vielleicht einfach dazu mal was sagen? Was ist Series A?
Ja, sehr, sehr gerne. Mitarbeiterin der ersten Stunde, das bedeutet vor allem, ich habe schon bei meinen Einstellungsgesprächen 20% der Company kennengelernt, einfach weil wir damals noch so ein kleiner Kreis waren. Und innerhalb meiner zweiten Woche bei Nelly haben wir plötzlich, ich wusste noch gar nicht so richtig, was los ist, alle zusammen gefeiert, denn es wurde verkündet, dass wir eine erfolgreiche Series A hinter uns haben. Das ist letztlich eine der ersten Finanzierungsrunden nach der Pre-Seed-Phase, also ein sehr, sehr wichtiger erster Schritt für uns. Heute sind wir mittlerweile bei der Series B angelangt und haben über 55 Millionen eingesammelt. Also das war der Startschuss sozusagen der Nelly-Reise.
Okay, wenn wir also über Series A, Series B sprechen, dann sprechen wir über Finanzierungsrunden, also dort, wo ihr Risikokapitalgeber gefunden habt, also gesucht und anschließend gefunden habt. Und du warst sozusagen dabei schon gleich beim ersten Mal bei der ersten Runde feiern.
Genau, also ich war quasi, gehörte nicht zu den ersten 30 Mitarbeitenden, die diese Pre-Seed-Phase durchlebt haben, aber eben nach der Series A mit dabei. Damals waren wir 30 Leute und habe die Reise begleitet hin zur Finanzierungsrunde über 55 Millionen. Also diese unterschiedlichen Series unterteilen im Prinzip Wachstumsphasen des Unternehmens und auch Reifephasen des Unternehmens. Und analog zu diesen Runden kann man eigentlich auch immer ganz gut beobachten, wie sich unsere Produktpalette mit aufgebaut hat.
Und genau da sind wir ja schon bei unserem Thema, ne? Weil wir wollen ja so ein bisschen darüber sprechen, über Think Big. Als wir in der Vorrunde so ein bisschen abgesprochen haben, wie wir, welcher rote Faden einfach hier zugrunde liegen soll, damit wir uns nicht total verzetteln, haben wir ja über Think Big, Start Small gesprochen. Und ich habe so die Idee, wenn ich so von außen drauf gucke, dass Nelly tatsächlich so ein Paradebeispiel für Think Big und Start Small ist. Und ich würde mich total freuen, wenn du uns so ein bisschen was über die Geschichte von Nelly erzählst. Also wenn du uns so ein ganz kleines bisschen, du hast ja über die unterschiedlichen Phasen im Unternehmen, die unterschiedlichen Reifegrade, das hast du ja gerade schon gesagt. Und nur ist es für mich jetzt nicht ganz unbekannt, denn ich bin wie du BWLerin, aber wir haben ja viele Zuhörerinnen, denen ist die BWLer-Sprache und auch so eine Konzernsprache nicht zwingend in die Wiege gelegt, ist auch nicht Teil des Studiums. Vielleicht magst du so ein bisschen aus der Geschichte erzählen und uns so Zuhörerinnen mitnehmen auf so eine Reise. Wie kann Think Big, Start Small aussehen?
Sehr, sehr gerne. Vielleicht fange ich genau da an, wo wir jetzt heute gerade stehen. Denn wir sind ja schon relativ groß und kann dann nochmal darauf eingehen, wo wir herkommen, also wie klein wir sozusagen gestartet sind. Vielleicht auch für diejenigen, die vorher noch nicht von Nelly gehört haben, was machen wir eigentlich? Also wir digitalisieren Zahnarztpraxen und auch Arztpraxen, sowohl von der Patientenreise als auch von der Finanzseite. Das heißt, mittlerweile haben wir ein großes Softwareprodukt und auch Finanzprodukte, die immer auch mit dem bestehenden Praxisverwaltungssystem interoperabel sind. Also unser übergeordnetes Ziel war es eigentlich immer, Verwaltungsaufwand zu reduzieren und dabei, ne, das Praxispersonal zu entlasten. Und jetzt kann man sich mal einmal anschauen, was machen wir mittlerweile? Wir haben unsere Software, mit der wir vorneweg zum Beispiel die Anamnese digitalisieren und die komplette Dokumentenverwaltung digitalisieren. Und wir haben das Finanzprodukt, bei dem wir auch unter anderem auch Factoring anbieten oder eben auch Zahlungen mit Kartenterminals in der Praxis. Das heißt, wir haben da zwei große Stränge. Als ich angefangen habe bei Nelly und gestartet bin, hatten wir aber nur die digitale Anamnese. Das heißt, unser Produkt, mit dem wir auf den Markt gegangen sind, war, hey, dieser Anmeldeprozess ist doch unfassbar schreibintensiv. Es gibt vorne an der Praxis ein Klemmbrett, das muss ich ausgeben, das muss ich dem Patienten mitgeben. Das hat mehrere Seiten, ganz viele Fragen, bei denen steht nur wenn ja, dann. Und es dauert eben auch seine Zeit für den Patienten, das Ganze auszufüllen, muss vorne wieder abgegeben werden am Empfang, muss dann eingescannt werden und hochgeladen werden. Das war einfach ein kleines initiales Problem, dem wir uns gewidmet und das wir gelöst haben. Und wenn man sich diese Reise so anschaut, dann ist es, glaube ich, für viele Leute erstmal nicht so naheliegend, warum wir mittlerweile auch ein Factoring-Dienstleister sind. Das Spannende an der Reise von Nelly ist aber, dass das immer irgendwo zum Plan dazugehört hat. Also unser Gründerteam bringt ganz, ganz viel Erfahrung aus der Fintech-Branche mit. Wir haben da Leute, die zum Beispiel auch sehr, sehr lange bei Klarna waren. Das wird, denke ich, jedem was sagen. Und das heißt, wir haben da von Anfang an auf die Probleme in der Zahnarztpraxis auch aus einer Fintech-Brille draufgeschaut und gesagt, hey, wo fangen wir denn klein an? Was optimieren wir als erstes, damit wir hinten raus auch sagen können, hey, diese kompletten Zahlungen in den Praxen, die können wir eben auch optimieren.
Und wenn du da mal zurückguckst, als du als 30 plus Mitarbeiterin bei Nelly angefangen hast, wo hast du dann sozusagen mitgestartet? Mhm. Ich habe da den Post von dir auf LinkedIn gelesen, wo du gesagt hast, die ersten Besprechungen Online-Meetings hast du in der Besenkammer gemacht. Ja. Das fand ich einfach total cool. Bevor wir dann gleich im nächsten Schritt mal auf dieses, wie geht Think Big, Start Small, vielleicht zu sprechen kommen.
Sehr gerne. Im Grunde bin ich auch small gestartet bei Nelly. Ich habe angefangen noch 6 Wochen, bevor meine Führungskraft mit hinzukam. Und es war ganz klar die Ansage, um hier wirklich groß mitwirken zu können und perspektivisch auch das Thema Partnerschaften mit aufzubauen und vor allem auch als potenziellen Revenue-Kanal groß zu machen, brauche ich ein Grundverständnis vom Unternehmen, von unserem Produkt und eben auch von den Problemen in den Praxen, gerade weil ich nicht aus einer Praxis kam. Das heißt, ich bin gestartet auf einer klassischen Pre-Sales-Stelle und habe tatsächlich in den allerersten Wochen bei Nelly auch selber in den Praxen angerufen und die Erstgespräche geführt mit diesen Praxen. Und das hat mir unfassbar geholfen, so richtig zu verstehen, was denn überhaupt die Probleme in diesen Praxen sind und wo unser Produkt helfen kann. Und mit diesem Wissen habe ich 6 Monate später eben auch mit viel Unterstützung der Führungskraft, die dann da war, mit viel Zusammenarbeit auch mit unserem Gründerteam angefangen, das Partnerships Department groß zu ziehen. Und das ist auch genau diese Zeit, von der du gerade sprachst. Also die ersten Gespräche habe ich zum Teil in der Besenkammer geführt, weil uns langsam der Platz ausgegangen ist und wir immer mehr Menschen wurden. Genau. Und heute, wie gesagt, leite ich die ganze Abteilung. Es sind Marketing-Events mit hinzugekommen. Die ganzen Messen sind hinzugekommen, die Afterwork-Events sind hinzugekommen. Wir machen mittlerweile regelmäßig Webinare und das eben auch ganz häufig mit unseren Partnern zusammen. Und deswegen läuft das bei mir mit zusammen.
Nun hast du mir ja vorher erzählt, und das hast du ja eben auch nochmal angedeutet, dass du aus einer, nach deinem Studium klassisch auch in der Beratung aktiv warst. Und dann hast du dich trotzdem, ich sag mal, für ein Startup entschieden. Du hättest ja auch ich sag mal, vielleicht Karriere versuchen können, machen können in der Beratung. Warum das Startup? Also warum Nelly?
Tatsächlich habe ich ein Angebot in der Beratung abgelehnt, um bei Nelly zu starten, was gerade auch in meinem direkten Umkreis nicht immer nachvollzogen werden konnte, weil es natürlich eine gute Position ist, eine sichere Position ist, eine, bei der man auch viel, viel lernt. Aber für mich war das immer so schon zu Studienzeiten oder noch früher angefangen. Ich komme aus so einem klassischen Unternehmerhaushalt. Das heißt, ich bin groß geworden. Meine Mutter und mein Vater, die haben mir vorgelebt, wie man richtig anpackt, wie man immer selbst und ständig am Schaffen ist. Ich selber habe während meines Studiums mich auch viel ehrenamtlich engagiert und habe da unter anderem eine Studenteninitiative in Frankfurt auch komplett geleitet für ein Jahr. Ich habe da mitgewirkt und so eine Art Training Department für die deutschlandweite Initiative mit aufgebaut. Das heißt, ich war wirklich schon immer jemand, der Verantwortung kannte und auch gesucht hat. Und natürlich war ich im Consulting-Umfeld auch extrem stark ausgelastet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir gingen da viele Dinge trotzdem oft noch zu langsam. Und mein persönlicher wahrgenommener Impact war mir dann doch zu klein. Ne? Es ist ein klassisches Dienstleisterverhältnis. Man arbeitet dem Kunden zu. Man leistet am Ende des Tages nur einen kleinen Beitrag zu großen Transformationsprojekten und das war mir ein bisschen zu wenig. Und meine These war, mit einem Startup, mit einem kleineren Team, mit einem Produkt, für das man brennt, kann man sich viel, viel schneller weiterentwickeln und auch hat am Ende genauso eine steile Lernkurve, wie man das auch in einer klassischen Beratungslaufbahn hätte. Und ehrlicherweise genauso war das. Ich habe es ja gerade schon erzählt, ich bin bei Nelly innerhalb von wenigen Monaten so ein großes Stück mitgelaufen, habe so viel dazugelernt, ich habe so viel Vertrauen auch bekommen, diesen Kanal selber mit aufzubauen. Also das ist auf jeden Fall eine Entscheidung, die ich so nie bereut habe und die ich auch immer anderen Leuten empfehlen würde.
Es gibt ja zu den Beratern, zu denen ich ja in Teilen meines Lebens auch gehöre, durchaus auch so einen lustigen Spruch. Und ich finde, da ist durchaus Wahres dran. Man kann den aus unterschiedlichsten Perspektiven sehen. Und der Spruch heißt, der Wegweiser weiß den Weg, er geht ihn niemals selbst. Und das, finde ich, ist halt eben die Entscheidung. Ne? Wenn du den Weg selbst gehen willst, dann musst du raus aus der Beratung. Dann, wenn du selber machen willst, dann musst du raus aus der Beratung. Was ich finde es noch schwieriger, wenn man von der Beratung wechseln in die Coaching-Rolle. Da darfst du überhaupt nichts machen und da musst du sogar ja deinem Gegenüber dabei behilflich sein, dass er seine eigenen Ideen entwickelt. Das war für mich irgendwann mal eine Entscheidung. Ich kann Coaching, aber das ist für mich ein echtes Korsett. Da muss ich mich wirklich so zusammenraufen, dass ich entschieden habe, ich bin eine bessere Beraterin als ein Coach. Ich würde gerne nochmal auf dieses Thema eures Wachstums, eures schnellen Wachstums zu sprechen kommen. Das ist ja auf der einen Seite, hast du gesagt, für dich eine immense Entwicklung gewesen, persönlicher Natur, also eine steile Lernkurve. Was waren für euch, bevor wir auf deine persönlichen Herausforderungen bei diesem Prozess kamen, was waren für euch bei Nelly, also in so einem Start-up und Wachstumsprozess, die größten Herausforderungen?
Ja, ich glaube, wir haben da mit diesen ganz klassischen Herausforderungen gekämpft, die irgendwo jeder Newcomer mitbringt. Ne? Die ganzen Player, die in der Branche schon lange mitspielen, die sind erstmal misstrauisch und die springen jetzt auch nicht gerade im Kreis, wenn man ihnen vermeintlich ein Stück vom Kuchen klauen möchte. Also da hat es auf jeden Fall eine Weile gedauert, Vertrauen zu etablieren, vor allem auch Vertrauen in unsere Kernkompetenzen, ne? Als vor allem die Vorerfahrung eben aus dem Zahlungsverkehr mitzubringen. Da mussten wir uns schon extrem beweisen. Und gerade für mich, jetzt auch so aus dieser Partnerschaftsbrille, war es schon anspruchsvoll, auch glaubwürdig, zum Beispiel mit den Praxisverwaltungssystemen zu kooperieren oder ne, zu sagen, wir möchten gerne mit euch kooperieren, wir wollen gar nicht konkurrieren, wir möchten ein Zusatzprodukt sein, was sich an eure Systeme anschließt. Wir fahren eine ganz, ganz starke Schnittstellenstrategie und wir sind pro Interoperabilität im Gesundheitssystem. Also wir wollen mit euch arbeiten und nicht gegen euch. Das glaube ich, ne, auch mit Blick in die Vergangenheit war einfach noch nicht so gängig, haben wir aber zum Glück sehr, sehr gut etablieren können. Also wir sind heute eine super Ergänzung zum System. In der Regel muss das Praxispersonal nicht mal großartig aus dem Praxisverwaltungssystem rausklicken, sondern Nelly arbeitet im Hintergrund zu und pusht die Daten direkt in das bekannte System, was natürlich auch für das Praxispersonal eine unfassbare Erleichterung ist, wenn man sich da gar nicht so groß umgewöhnen muss.
Viele unserer Zuhörerinnen sind ja niedergelassene Medizinerinnen. Ich mache jetzt mal einfach Zahnmedizinerin, Allgemeinmedizinerinnen, Fachärztinnen. Die haben durchaus so ein bisschen auch Erfahrung hier und da mit dem Thema Praxiswachstum. Ne? Mhm. Also es wird ja vielleicht auch Herausforderungen gegeben haben, auf der einen Seite natürlich nach extern, mit dem Vertrauen in das, was ihr da macht. Ist es ein Start-up? Bleibt's? Ist es vertrauenswürdig? Macht Sinn, mit demjenigen, mit euch zu kooperieren? Aber kannst du vielleicht auch was sagen oder magst vielleicht auch was sagen? Das wird ja auch nicht so einfach gewesen sein, so schnell, so rasant von ganz wenigen Mitarbeitern zu vielen Mitarbeitern eben einfach zu wachsen. Und ich glaube, dass das bestimmt etwas ist, da könnten unsere Zuhörerinnen vielleicht sogar einfach für sich und ihre eigene Praxis was mitnehmen.
Total, du meinst jetzt auf einer persönlichen Ebene, ne, da die Kulturen, die Arbeitsweisen beizubehalten? Genau. Ja, das war mit Sicherheit anspruchsvoll. Ich kann auch gar nicht glauben, wie rasant das gegangen ist, wenn man überlegt, wir waren 30, wir sind jetzt 2,5 Jahre später, ich glaube, über 150 oder gehen schon auf die 180 zu. Also das ist wirklich ein riesiges Wachstum gewesen. Das geht nur, wenn man sich seiner eigenen Kultur sehr, sehr bewusst ist und das auch zur Priorität macht. Also wenn ich mir vorstelle, in einer Zahnarztpraxis, da bin ich auch als Inhaberin ja nicht die einzige Person, die diese Kultur vorlebt. Das kann die langjährige Praxismanagerin sein, die schon vielleicht sogar vor mir in dieser Praxis war und da ein bisschen was mitlebt. Das können anderes Key-Personal sein, was schon länger da ist. Also ich glaube, man muss sich bewusst werden, dass man Kultur aktiv mit beeinflussen muss und nicht einfach nur darauf wartet, dass sie organisch wächst.
Ich glaube, und da wäre ich ja fast eher am liebsten ins Wort gefallen, um kurz auf die Pause-Taste zu drücken. Das, was du gesagt hast, glaube ich, ist, das ist das Keyword Kultur. Mhm. Und Kultur ist, glaube ich, etwas, was man sich selber schaffen muss. Also, es ist klar, du hast es so schön gesagt, das wächst. Ja. Das kannst du wachsen lassen. Da musst du nehmen, was kommt.
Total.
So, das oder aber du gestaltest selber und schaffst dir eine Kultur, und sorgst dafür, dass alle sie kennen und leben. Und ich glaube, je schneller man wächst, umso konsequenter ist es. Das ist das Spielfeld. Das ist ja wie ein Spielfeld, würde ich behaupten, ne? Mit Rahmen. Links, rechts, oben, unten. Das schafft Sicherheit. Es schafft eben Transparenz. Und ich glaube, umso wichtiger ist es dann, dass man tatsächlich dafür sorgt, dass alle sich auf diesem Spielfeld bewegen, was ihr irgendwann mal definiert habt.
Total. Und ich glaube, das ist auch in so einem Unternehmenskontext oder bei Konzernen vielleicht weniger, aber ich sag mal, bei mittelständischen Unternehmen ist es gang und gäbe, dass man Unternehmenswerte hat, die man oft ja sogar auch auf der Webseite kommuniziert, an potenzielle Kunden oder Partner mit kommuniziert und eben auch an die Mitarbeitenden. Das kann man auch in der Praxis super machen. Also hier bei uns, bei Nelly zum Beispiel, sowohl auf allen Stockwerken, in allen großen Meetingräumen hängen unsere 7 Werte, ohne die jetzt in der Tiefe aufzuzählen. Customer Obsession ist natürlich einer davon. Die hängen überall ganz präsent. Die werden beim Hiring beachtet, die werden im täglichen Miteinander beachtet. Und da holen wir uns, ne, dadurch, dass es so in unsere DNA übergeht, eigentlich immer sehr oder sehr erfolgreich bisher zumindest, immer Leute rein, die da auch sehr gut dazu passen und diese Kultur mitleben.
Ich wollte das gerade eben auch dazu sagen, das ist ja oft tatsächlich so, dass im Zuge von Marketingkonzepten, die erstellt werden, auch das Definieren von Werten dazugehören, weil es einfach letztlich auch von außen cool aussieht. Ich glaube aber, das ist alles nichts, wenn wir tatsächlich das nicht konsequent nach innen bringen und es uns gelingt, eben tatsächlich so zu leben. Und da muss man ja tatsächlich sagen, da wirst du vielleicht als Führungskraft auch was zu sagen lassen, da hast du auch eine Vorbildrolle, ne?
Ja.
Also du bist diejenige, die für dein Team dafür sorgen muss, dass diese Werte tatsächlich auch an dir sichtbar sind.
Total. Und ich glaube, das ist auch was, das merken wir auch mit unseren Formaten. Das Thema wird auch relativ gerne gesehen oder sogar angefragt, auch von unseren KundInnen. Bei Unternehmen ist das total normal, dass man regelmäßig solche Führungskräfte-Seminare macht. Aber ich glaube, bei ZahnärztInnen ist es schon nochmal anders. Ich komme von der Uni, ich habe all dieses geballte Fachwissen, aber mir fehlt es manchmal an kleinen betriebswirtschaftlichen Sparring-Partnern oder jemandem, der mir mal wirklich erklärt, wie Findest du denn zu deiner eigenen Führungspersönlichkeit? Was bedeutet wertebasierte Führung? Also jedes Mal, wenn wir da ein Webinar anbieten oder ein Network-Event zu diesen Themen haben, haben wir unfassbar viele Anmeldungen, kriegen immer extrem viele positive Nachrichten im Nachgang, weil das, glaube ich, etwas ist, wo man sich so ein bisschen alleine gelassen fühlt nach diesem sehr fachlichen Studium.
Wir haben es lustigerweise gerade gestern habe ich diskutiert, weil es ging darum eben zu sagen, ja, wenn die ZahnmedizinerInnen von der Uni kommen, dann sind die perfekte Fachkräfte, was das Thema Zahnmedizin angeht, haben aber 0 Minuten Vorlesung zum Thema Unternehmensführung. Und ich habe aber dann mal eine Lanze gebrochen und habe gesagt, findet mal ein Studium, wo du eine Unternehmerausbildung bekommst. Selbst ich als BWLerin, ich habe zwar extrem große Affinität zu Zahlen, Daten, Fakten. Ich kann vielleicht eine Konzernrechnungslegung interpretieren. Am Ende habe ich aber auch nicht gelernt, wie man Unternehmen führt. Und das ist ja auch ein Grund dafür, warum es Zahnärztinnen und Ärztinnen-Netzwerk gibt, weil wir einfach der festen Überzeugung sind, dass heute das erfolgreiche Führen von einer Praxis nur noch möglich ist, wenn ich auch eine gute Unternehmerin bin. Damit meine ich nicht, dass man Wissen erlangt, wie man die Patienten möglichst schnell über den Tisch zieht, sondern ich glaube halt eben, ich bin der Überzeugung, dass eine gut organisierte, gut strukturierte und gut geführte Praxis auf allen Ebenen, sei das jetzt steuerlich, rechtlich, marketingtechnisch, Führungspersonal, wie auch immer, dass eine gut geführte Praxis am Ende dazu führt, dass man tatsächlich Zeit für das Wesentliche, nämlich das Behandeln des Patienten hat. Und deshalb glaube ich, ist es auch umso wichtiger, dass egal wer als Unternehmerin oder als Unternehmer, das ist ja geschlechtsneutral, ich mir Support suche, wie ich da besser sein kann oder besser werden kann. Weil das ist in vielen Stellen Zeit verschwendet, Geld verschwendet, Energie verschwendet. Und ich glaube, da ist es echt immer wichtig. Wer hat es einmal gesagt? Ich glaube, das war, wie heißt dieser Investor aus Amerika, der hat immer gesagt, es ist total wichtig, dass du einen Tag dich mit deinem Geld beschäftigst. Da verdienst du mehr Geld, als du da die ganze Zeit sozusagen, wenn du dafür arbeiten würdest. Und das Gleiche gilt eben auch für dieses Unternehmertum, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Raus aus dem Hamsterrad, von oben drauf gucken, was kann ich besser, was kann ich anders machen? Dann bleibt mir auch irgendwann das Feuer für meinen Job. Nämlich für das Behandeln von den Patienten.
Total.
Wie waren wir denn jetzt da hingekommen, Jules? Also da wollten wir ja eigentlich gar nicht hin, aber ich finde es gut. Nochmal zurückkommen zu den Herausforderungen. Du hast gesagt, deine Lernkurve war steil.
Yes.
So, was waren denn deine Herausforderungen?
Ja, die kann man ehrlicherweise fast eins zu eins neben die Herausforderung von Nelly legen. Also auch für mich, ich habe das eingangs ja gesagt, ich komme nicht aus der Dentalbranche. Also auch ich musste mir trotz aller Vorerfahrungen, trotz tollem Studium und tollen Noten und fliegenden Abschlusszeugnissen erstmal beweisen, dass ich dann überhaupt verstehe, wovon ich da spreche. Dabei hat mir gerade das erste halbe Jahr bei Nelly extrem geholfen. Da konnte ich mir wirklich auch Glaubwürdigkeit aufbauen, weil ich verstehe, wie die Praxisprozesse laufen, weil ich verstehe, welche Herausforderungen so eine Praxismanagerin hat. Das andere sind ganz klassische Themen. Ich glaube, das ist leider auch ein sehr weibliches Thema, dieses Gefühl sowieso immer nicht so gut zu sein wie andere oder weniger zu wissen als andere. Da könnten wir wahrscheinlich nochmal eine eigene Podcast-Folge zu aufnehmen. Aber natürlich hatte ich eingangs auch mit leichten Impostergefühlen zu kämpfen. Bin ich denn überhaupt bereit dafür? Kann ich das alles? Bringe ich da genug mit? Genau, das waren auf jeden Fall Herausforderungen in dieser Anfangszeit. Und das andere ist, dass ich eben aus einem sehr regulierten und alteingesessenen Umfeld kam. Also ich glaube, klar, Beratung ist da noch recht flott unterwegs, gerade die modernen Beratungen, in denen ich vorher war. Aber ich habe eben auch für eine Bank gearbeitet, die sehr reguliert war, bei der jeder Prozess nochmal zu unterteilen war in 20 weitere Prozesse, bei der es für die kleinsten Änderungen diverse Abstimmungsschleifen gab. Und jetzt war ich plötzlich in einer Position, wo mir gesagt wurde, hier, Jules, wir vertrauen dir, mach mal. Du kannst scheitern. Du darfst Fehler machen, wir encouragen dich, hier auch mal Dinge auszuprobieren, die nicht gut laufen, weil nur so kommen wir weiter. Und das war auch eine Art von Fehlerkultur, die mir bis dato fremd war, weil ich aus diesem perfektionistischen, wir investieren 20 Stunden, um an einer PowerPoint-Slide zu arbeiten, weil wir wissen, wenn hier ein Rechtschreibfehler ist, wenn hier ein das mit Doppel-S ist, wo es nicht hingehört, dann wird das im Pitch vor dem Kunden im Zweifel desaströs. Das war schon eine ganz andere Art von Arbeit, als ich sie damals gewohnt war.
Ich finde wieder mega Beispiel, denn wenn wir über Mitarbeiterführung sprechen, das habe ich schon, da haben schon die eine oder andere Behandlerin hat dann schon bei mir geklagt, nun gebe ich meinen Mitarbeitern schon so viel Freiheit und dann nutzen sie sie nicht. Und dann erinnerst du mich gerade daran, als du sagtest, und dann war da auf einmal diese Freiheit. Und dann frage ich immer, hast du denn mal geguckt, ob dein Mitarbeiter oder deine Mitarbeiterin mit so viel Freiheit überhaupt umgehen kann? Und die nächste Frage ist, will denn derjenige überhaupt so viel Freiheit? Ja. Was hat er denn gelernt? Wie ist er denn sozusagen programmiert, was das Thema Fehlerkultur angeht? Weil wenn du aus Unternehmen kommst, wo klar ist, machst einen Fehler, rollt dein Kopf, überspitzt formuliert, dann hast du irgendwann sehr deutlich gemerkt, nicht über diesen Zaun, weil in dem Zaun, da ist es gefährlich. Selbst wenn der Zaun irgendwann weg ist, bist du so konditioniert, gehst in gar keinem Fall darüber. Mhm. Und ich glaube, dass das ja, ne, auch wieder, wenn wir in diese Unternehmenskultur reingehen, das können wir, glaube ich, auch unseren Zuhörerinnen mitgeben, ist, es ist nicht einfach nur, mach den Zaun weg. Ich glaube einfach, du musst die Menschen auch befähigen, tatsächlich zu sagen, okay, ich mach das, ich mach den Fehler. Ja, ich hab ja ein ganz anderes Muster, was ich denke, was passiert, wenn ich einen Fehler mache.
Ja, ich glaube, da hilft einfach diese
Freiheit auch als solches zu nutzen, weil es gibt Menschen für die, also es gibt Mitarbeiter, Menschen, die geführt werden wollen, die keine Freiheit haben wollen.
Genau, ich glaube, das ist eine extreme Persönlichkeitssache. Und im ersten Schritt einmal zu schauen, wer möchte denn überhaupt diese Freiheit haben, wer nicht. Und im zweiten Schritt aber auch wirklich die Leute zu befähigen, die dafür geeignet sind. Und das schafft man eben nur, wenn man das Ganze framed nicht als Scheitern und nicht als riesige Fehler, sondern als Testen und Lernen daraus. Und dann auch wirklich, wenn irgendwas schief läuft, ich meine, auch Zahnärzte operieren zum Glück nicht am offenen Herzen, dann ist das eine Learning Opportunity am Ende des Tages. Dann machen wir es beim nächsten Mal nicht wieder. Wir schreiben uns auf, warum ist es schiefgelaufen? Und wir merken uns, das machen wir so nicht nochmal. Und damit geht's weiter. Und ich glaube, was da aber auch wichtig ist, gerade als Führungskraft tendiert man dazu, ja, meine Mitarbeitenden, die dürfen natürlich Fehler machen. Ich bin ja dazu da, um das auszubaden. Aber ich darf keine Fehler machen. Und das ist natürlich so auch nicht richtig, denn deine Mitarbeiter schauen zu dir nach oben und die schauen sich genau ab, wie gehst du denn damit um, wenn du selber Fehler machst und können sich sehr wohl herleiten, na, wenn sie mit sich selbst schon so streng ist und das alles so eine Katastrophe ist, dann darf ich auch keine Fehler machen.
Das ist ja übrigens, ich habe eine 15-jährige Tochter und da ist es einfach 1:1 das Gleiche, was du der sozusagen dort mitgibst. Ich sag auch mal zu der, Schatzi, es ist doch nur ein Fehler. Und? Jetzt können wir es lernen. Wichtig ist einfach, dass wir nicht so dumm sind, mit dem Kopf nochmal durch die gleiche Wand zu wollen.
Genau.
Wie das halt bei Pubertieren manchmal so ist. Die versuchen das natürlich. Dann sage ich immer, dann lehne ich mich zurück und dann sage ich, jetzt kannst du es schon machen. Das ist aber doof, weil die Wand steht morgen auch immer noch da. Guck doch mal, vielleicht findest du eine Tür oder ein Fenster, durch das du steigen kannst. Aber nochmal, sage ich, das einmal zu probieren, finde ich nicht unklug. Aber das wieder zu probieren, das finde ich doof. Wenn wir über Think Big denken, was würdest du unserer Community, unseren Zuhörerinnen mitgeben wollen? Ich habe manchmal so das Gefühl, dass wir Frauen sehr gerne klein-klein denken.
Ja.
Und dass wir aus Sorge, wie du das eben gesagt hast, nicht gut genug zu sein, unser Impostor-Syndrom pflegen, für alle die, die wissen wollen, was ein Impostor-Syndrom sind, entweder googeln oder kurze Erklärung, ein Impostor-Syndrom sind die Menschen, die immer das Gefühl haben, sie sind nicht gut genug und sie würden sozusagen sind wie, was ist es ja, Heuchler, also ne, die haben immer große Sorge davon, dass die Menschen irgendwann tatsächlich mitbekommen, dass sie nichts können.
Ja.
Also was würdest du unserer Community, was würdest du unseren Zuhörerinnen mitgeben im Hinblick auf Think Big?
Da fallen mir eigentlich direkt zwei Sachen ein. Die sind beide relativ simpel und doch extrem wirkungsvoll. Das eine ist Think Big und Start Small. Also du kannst dir die größten Luftschlösser ausmalen und das solltest du auch. Ne? Kleines Beispiel, wenn ich mit Zahnärzten spreche und die frage, wo willst du in ein paar Jahren sehen, dann nennen die mir ein recht hohes Umsatzvolumen. Wenn ich mit Zahnärztinnen spreche, dann sprechen wir über viele Dinge, aber niemals darüber, wie viel Umsatz möchte ich denn zum Beispiel in meiner Praxis machen. Das fühlt sich irgendwie falsch an. Das darfst du aber. Du darfst dir ausmalen, wo deine Praxis in einem Jahr oder in zwei oder in fünf stehen soll. Und damit du dann nicht ins Bibbern kommst oder das Gefühl hast, das kriege ich alles nicht hin, einfach in kleine Aufgabenpakete unterteilen. Also nicht noch 5, 6, 7, 8, 10 Schritte weiterdenken und sich Horrorszenarien ausmalen, sondern ganz konkret, das ist das Bild, was ich habe, vielleicht sogar ausdrucken und hinhängen. Das sind die Schritte, die ich brauche, um dahin zu kommen. Und wenn ich diese Zwischenschritte erreicht habe, dann feiere ich die auch jedes Mal und merke mit jedem Mal, ich komme näher und näher an meinen großen, an mein großes Luftschloss heran oder an meine große Idee. Also das ist, glaube ich, etwas, das muss man sich immer wieder bewusst machen, wirklich das in kleine Schritte zu unterteilen und den Weg dahin zu sehen. Das Zweite, das liegt bestimmt auch daran, dass ich dir jetzt hier gegenüber sitze, aber think big in terms of community. Ne? Also als Inhaberin in der eigenen Praxis stelle ich mir vor, kann es vielleicht auch manchmal sich ein bisschen einsam anfühlen. Man hat das Gefühl, man ist die Einzige, die verantwortlich ist und die mit Problemen in der Praxis kämpft. Aber es sind ja durchaus sehr, sehr viele mit ähnlichen Problemen, was den Austausch untereinander extrem wichtig macht, was wir auch bei unseren Networking-Events sehen, ihr sicherlich auch in eurem Netzwerk seht. Also da lieber einmal mehr nachfragen, die Freundin der befreundeten Praxis fragen, im Zweifel in die Zahnarztpraxis nebenan reinlaufen. Ich glaube, jeder freut sich über diesen Austausch und sich einfach ein eigenes Netzwerk bauen.
Ich finde, das sind zwei zauberhafte und wirkungsvolle Tipps, die du hier gegeben hast. Ich finde, da läufst du bei mir offene Türen ein. Das hat bestimmt jede von uns schon mal mitbekommen, dass wir das Gefühl haben, ich bin hier die Einzige, die nichts auf die Reihe kriegt. Mhm. Und kaum sprichst du mal mit jemandem. Und das finde ich, da sind Frauennetzwerke einfach anders als, also in ihrer Heterogenität, Quatsch, in ihrer Homogenität, anders als wenn wir heterogene Netzwerke haben. Frauen untereinander, und das wissen wir einfach von all unseren Veranstaltungen, die wir haben, die sind so unglaublich liebevoll, offen und unterstützend miteinander, dass das neben wirklich harten Fakten und Wissen, was man aufbaut, einfach echtes Balsam für die Seele ist. Da gibt's keinen Zickenterror, da gibt's keine Stutenbissigkeit, sondern wir sind in diesem Netzwerk, weil wir uns austauschen wollen, gegenseitig supporten wollen, weil wir einfach miteinander weiterkommen sollen. Und ich glaube einfach, dass das wirklich völlig unterschätzt ist, wie wichtig das ist, dass man manchmal aus der eigenen Suppe sozusagen aussteigt und eben sich mit anderen austauscht, A, um zu merken, ich bin hier nicht die Einzige, die mit diesem Problem vielleicht unterwegs ist, und B, um sich Lösungen mit nach Hause zu nehmen und zu sagen, okay, vielleicht ist das die Tür durch die Wand, gegen die ich jetzt schon dreimal mit dem Kopf gerannt bin.
Total. Ich glaube, es gibt wirklich immer, entweder gibt es schon eine, die es vor mir geschafft hat und die mir sehr, sehr gerne die Hand reicht, oder es gibt mindestens eine Gleichgesinnte, die mich in genau meinem Vorhaben unterstützen kann und möchte. Ich muss sie nur finden.
Jules, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Podcast-Folge mit dir. Ich sage herzlichen Dank für heute. Vielleicht fällt uns noch was ein, womit wir eine zweite Folge machen. Aber für heute sage ich vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf die Think Big and Start Small Reise von Nelly Solutions. Schön, dass du Expertin bei uns bist. Und wer Fragen an Jules hat zu ihrer Expertise oder rund um Nelly Solutions, der möge sich bei uns melden. Wir wissen fast immer, wo Jules steckt. In diesem Sinne herzlichen Dank. Danke, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung, Claudia. Es hat mir auch extrem viel Spaß gemacht.